Ich habe das Moskau-Tagebuch vor Jahren gelesen, also ich habe kein klares Bild, eher die Stimmung von damals. Und sicherlich, also es ist ein ziemlich origineller Text, weil so etwas wie ein Reisebericht über den Besuch der Sowjetunion in der Zeit, das war sozusagen ein verbreitetes literarisches Genre. Ja. Also es gibt unzählige Bücher von wichtigen westlichen Autoren, intellektuellen Schriftstellern, die sozusagen für einige Wochen nach Moskau gekommen sind und in die Sowjetunion gekommen sind, um festzustellen, ob das kommunistische Experiment gelingt oder nicht und gelungen ist oder eine Chance hat und wohin dieses Experiment eigentlich besteht und so weiter und dann sozusagen zurückgereist und Bücher publiziert, zum Teil zustimmende, zum Teil ablehnende, zum Teil wütende, zum Teil begeisterte. Es gibt eine große Palette solcher Bücher aus den 20er, 30er Jahren. Und eine gewisse Tradition, solche zu schreiben. Es gab dann später so eine berühmte Witze, wie man dann französische Schriftsteller wird. Also zunächst einmal muss man ein Buch schreiben, warum bin ich der Kommunistischen Partei beigetreten. Dann muss man ein Buch schreiben, warum bin ich aus der Kommunistischen Partei ausgetreten. Und dann erst denkt man, ja, was das dritte Buch sein soll. Also das war eben diese Reise raus. Nun, was bei Benjamin interessant ist tatsächlich, dass er aus einem anderen Grund gefahren ist. Sozusagen irgendwie das unmittelbare Motiv, das Land zu besuchen, nach Moskau zu kommen, war tatsächlich diese Liebesgeschichte mit Assolansas. Und die Geschichte selbst ist auch typisch für die Zeit. Wir haben diese drei Geschichten, die sind sozusagen charakteristisch für die avancierte Intelligenz der damaligen Zeit. Es gab fast kein berühmter Schriftsteller oder Künstler aus der Zeit, der nicht in diesen drei Situationen gelebt hatte. Vor allem in der linken Kreise. Immer eine Frau, zwei verliebte Männer, die untereinander konkurrieren, sich gleichzeitig ständig helfen und sozusagen sein Gespann auch in lebenspraktischen Dingen bilden. Das war sozusagen eine Grundstruktur damaliger Zeit. Sie ist ja, ich kann da hunderte Beispiele einfach nennen. Speziell in Deutschland sozusagen, typisch auch in Russland. Das war auch so eine typische Liebesgeschichte, so eine merkwürdige Kombination aus Verliebtheit und politischer Kollaboration und auch gleichzeitig versucht weiterzukommen, ja, sozusagen im Leben. Und das war die schwierige Zeit. Hatte diesen Zusammenbruch, ja, also eine schwierige Zeit für Benjamin, weil er eigentlich nicht wusste, was er tun soll. Ja. Er hat gedacht, seine Karriere ist gescheitert. Akademische, ja, er hatte nur Ablehnung bekommen. Er hatte wenig publiziert in Deutschland. Und das war für ihn ein bisschen das Gefühl, und das ist der zweite Unterschied, ja, von typischen Reiseberichten. Er wusste, oder vielleicht ein entscheidender Unterschied, ja, sogar. Er wusste nicht, ob er eigentlich zurück in den Westen kommt, als er da hingefahren ist. Er hat da hingefahren mit dem Gefühl, in Deutschland und im Westen generell hat er wenig Chancen, ist gescheitert. Und vielleicht bietet in der Sowjetunion, damalige Zeit, das kommunistische Land, bestimmte Chancen, ja, und bestimmte Möglichkeiten. Und vielleicht bleibt er für längere Zeit dort. Das war auch die Zeit, dass die Intellektuelle, die sich als gescheitert angesehen haben, versucht haben, die Sowjetunion zu integrieren, Wittgenstein ist die berühmteste Beispiel. Benjamin war auch sozusagen der Meinung, dass er vielleicht auch einfach bleibt für eine gewisse Zeit. Und eventuell dort auch arbeitet. Deswegen gibt es eine interessante Spannung im Buch. Ja? Auf der einen Seite diese Liebesgeschichte, auf der anderen Seite aber man merkt, dass er in praktischer Hinsicht die Dinge anschaut. Ja? Er denkt, kann ich in so einer Stadt leben? Kann ich da weiterkommen? Kann ich einen Anschluss finden? Wenn ja, dann wie? Unter welchen Bedingungen? Und diese gewisse Sorge und diese Suche nach einer persönlichen Chance und Überlegungen, soll ich vielleicht der Partei beitreten? Ja, vielleicht erweitert meine Möglichkeiten, vielleicht auch nicht. Ja. Also eine gewisse Unklarheit ist da. Und aus dieser Perspektive schreibt er dieses Tagebuch als ein aufmerksamer und angespannter Flaneur, der durch Moskau ständig wandert, aber nicht als ein Modell für irgendetwas, was gescheitert ist und gelungen ist am Kommunismus, sondern als eine Stadt, wo er unter Umständen auch leben könnte. Ja, und dann kommt sicherlich, ist tatsächlich sozusagen der Vergleich mit Paris, wie er Paris beschreibt, offensichtlich auch Berlin, weniger. Aber Moskau-Tagebuch ist sicherlich Vorbereitungsbuch für Pariser Passagen. Das ist der erste Versuch, sozusagen ein Gesamtbild einer Stadt zu zeichnen. Und zwar mit Pariser Orientierung von Anfang an, weil in vielerlei Hinsicht erinnert die Struktur des Buches an die Spaziergänge von André Breton, die er im Lieblingsroman Nadja von Benjamin zeichnet. Also Spaziergänge eines Verliebten durch die Stadt. Ja? Das ist so typisch auch von Breton initiierte Schreibweise. Und dann reist er irgendwann ab. Ja? Als ich gelesen habe, dieses Buch damals, von der Stimmung her, wie gesagt, ich habe den Text nicht erinnert, aber von der Stimmung her, ich hatte das Gefühl, dass Benjamin das Buch hat, obwohl es in ganz anderer Tonlage geschrieben ist und völlig anders strukturiert, von der Stimmung, Grundstimmung her, ist es wie ein Kafka-Roman. Es ist sehr, sehr kafkianisch. Es erinnert mich ein bisschen an diese K, ja, der in eine fremde Stadt kommt und einen Anschluss versucht zu finden. Ja. Gut, dieser K wird von psychotischen Ängsten getrieben und dann am Ende eines Romans oder am Anfang vielmehr, man weiß es nicht genau, umgebracht wird. Aber vor allem im Schluss, ja, gibt es immer diesen sozusagen Versuch anzuknüpfen, ja, mit Zugang zu finden. Und es gelingt nie, und genauso wie bei Kafka, es gelingt nie, nicht aus einem Grund, der für den Autor nicht so ganz klar ist. Ja, also das war mein Eindruck, als ich das damals gelesen habe. Sozusagen, er kann nicht rein, ja? Er kann keinen Platz finden, er findet keinen Anschluss zur Stadt. Und zwar weiß er nicht warum. Vielleicht, weil das alles Russen sind, ja? Russen sind im ungefähr. Es ist eine russische Stadt. Nicht nur ein revolutionärer Staat, kommunistischer Staat, sondern ein russischer Staat. Da leben halt die Russen. Ja. Und mit der Russen hat er nicht viel am Hut, ja. Also irgendwie ja, ist er entfremdet.
Aber er kann auch kein Russisch.
Ja, das auch nicht, ja. Aber wenn er schon dann in einem deutschen Milieu, ja, deutschsprachigen Milieu, so kleiner Kreis der Deutschen, die immer schon dort leben und Funktionäre dieser internationalen kommunistischen Bewegung geworden sind, aber sie leben schon dort nach ein bisschen anderen Regeln. Ja? Und diese Regeln sind ihm nicht ganz vertraulich. Und er fragt sich, soll er sich diesen Regeln unterwerfen oder nicht? Oder wenn er diese Regeln unterwerfen sollte, was sind diese Regeln eigentlich? Ja? Und sind es russische Regeln? Kommt es daher, dass der Russland so ist? Oder kommt es daher, dass der Kommunismus so ist? Oder kommt es daher, dass er das Asien eigentlich nicht so liebt, wie er das erwartet hat? Und deswegen hat er das nicht. Also es ist ihm wenig klar, aber er findet irgendwie keinen Anschluss und geht weg. Ja? Das ist so eine, und es bleibt so ein bisschen, Moskau bleibt so hängen in der Luft wie dieses Schloss. Ja? Das ist so, ich hatte absolut kafkianische Grundstimmung. Ja? Von jemandem, der gekommen ist, um Anschluss zu finden, nicht gleich abzureisen, sondern einzutauchen. Und er merkt etwas, irgendetwas erkennt er wieder als das, was er versteht, was das ist, ja. Dann wieder auch nicht, stellt Fragen, macht Beobachtungen und irgendwann hat das Gefühl, es hat nicht geklappt. Ja. Und aus einem oder anderen Grund. Und reist ab, ja. Gewissermaßen ein sehr kafkianischer Text. Und in seiner kafkianischen Struktur völlig entgegengesetzt dem Paris. Paris erlebt er als seine Stadt, die er versteht, ja, die er wirklich lesen kann, wo er wirklich eintauchen kann. Wo er sozusagen sich gerade als Fremder gut fühlt. Nicht mit den Franzosen, nicht innerhalb der französischen Gesellschaft, sondern inmitten dieser sehr modernen Warenwelt. Ja? Merkwürdigerweise, als Fremder beobachtet des Pariser Lebens, entdeckt er sozusagen Beziehung zu Paris durch diese Galerien und Geschäfte und so weiter, nicht durch das Milieu, sondern durch das Design von Paris. Ja? Das sagt er immer. Das ist der Anschlusspunkt. Und in Moskau findet, ich habe das Gefühl, gar keinen Anschluss. Ja, es gibt nicht den Punkt. Ja. Es gibt keine Verbindung.
Ich glaube, dass es schon sozusagen etwas Kafkaeskes hat, aber nicht Kafkaeskes, weil sozusagen die Ohnmacht keine echte ist, sondern die Ohnmacht gespielt ist. Und er aus zwei Gründen ohnmächtig sein könnte und keinen Zugang finden könnte, ist einmal halt, dass er die Sprache nicht kann. Und er sagt aber, er könnte sie lernen, lernt sie aber nicht, weil er keine Perspektive sieht. Und die andere ist die politische, er könnte in die Partei eintreten, macht es aber auch nicht, weil es ihm auch zu anstrengend ist. Und auch Ascher möchte er nicht, weil es ihm auch zu anstrengend ist, wenn dann im Westen. Und insofern trifft er sozusagen schon keine ohnmächtige, sondern eine sehr sozusagen reflektierte Entscheidung, nämlich zu gehen. Und also das wäre sozusagen im Schloss sozusagen unmöglich, weil sozusagen auch die Entscheidung zu gehen sozusagen nicht funktionieren würde. Man würde dann um eine neue Tür geraten und im Schloss bleiben.
Ja. Ja. Das auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, ich habe alle Kafka geliebt, ja. Die ganze Kafka der Schule. Ich glaube, dass die Sache war auch zum Teil, dass er und Adorno und alle anderen aus dem Umkreis, ja, das ist schon, ja, aus dem Umkreis eine bestimmte jüdisch-deutsche Intelligenz. Ja. Das war eine sehr spezifische Lage, ja. Eine sehr spezifische geistige Konstellation, ja, eine spezifische Reaktion auf das Jüdische. Ja. Die wollten, Sie hatten ein sehr kompliziertes Projekt. Ja, sie wollten völlig säkularisiert und modernisiert sein. Und zwar so säkularisiert und modernisiert, mehr als alle anderen zusammengenommen. Ja, sozusagen eine avancierteste Position zu besetzen, die es überhaupt nicht denkbar ist zu dieser Zeit. Und vielleicht noch etwas darauf zu legen. Gleichzeitig wollten sie mit jüdischen Kultur nicht brechen. Sie wollten sozusagen nicht einfach assimilierte Juden sein, die auf ihren Ursprung verzichten, sondern sie wollten dieses messianische, mystische, jüdische, biblische und so weiter so weit reformulieren, dass es für diese avancierte moderne Position tauglich sein könnte. Also sie wollen das nicht abbrechen. Und dann ihre Eltern und sie haben sehr viel investiert in den Beweis, dass sie sind bessere Deutsche als Deutsche selbst. Ja. Dieser Assimilationszwang war auf der anderen Seite sehr, sehr deutlich. Und sie wollten zeigen, sie beherrschen die deutsche Sprache und die deutsche Denkweise und die deutsche kulturelle und philosophische Tradition besser als alle Deutschen zusammengenommen. Ja, wieder. Ja. Deswegen schreibt zum Teil Adorno die Sprache, die kein Deutscher versteht, ja. Ja, weil sie zu deutsch ist, ja, sozusagen. Und so weiter und so fort. Das ist eine unglaubliche Investition. Ja. Sie haben investiert viel Energie, viel Talent, viel Arbeit, um sich sozusagen eine gewisse Position zu schaffen. Und sie haben gedacht, sie sind eine Verkörperung des Weltgeistes, ja, dabei geworden. Gewissermaßen ja, ja, sozusagen virkulieren und wieder anzukommen in der Schule. Auf der anderen Seite blieben sie überall isoliert. Ja. Schauen Sie, was passiert. Er geht nach Moskau, fühlt sich ausgeschlossen, unverstanden, völlig isoliert, mit seinen Problemen, mit seinen Haltungen. Niemand interessiert sich für seine deutsche Sprache, niemand interessiert sich für seine messianische Begeisterung, niemand interessiert sich für diese radikale Moderne. Die Leute denken ein bisschen anders. Ja. Die Lage ist ein bisschen anders. Ja. Er fühlt sich isoliert, abgestoßen, will auch nicht, ja, in dieser Lage, will seine Gesamtbestimmung behalten, ja, weiß auch, dass es einen Kreis gibt, den ich verstehe. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Er hat eine geistige Heimat, ja. Diese Gruppe, ja. Er kommt in diese Heimat zurück. Er hat sich sozusagen verworfen mit ihnen und so weiter. Es gibt das sonst immer aus, aber sie verstehen. Das Gleiche passiert mit der Adorno. Er geht nach Amerika. Er bleibt die ganze Zeit der Migration total isoliert. Er findet überhaupt keinen Zugang, schreibt nicht auf Englisch, lernt die Sprache nicht, kann praktisch nicht sich auf Englisch sogar im Alltag verständigen. Ja. Verarmt, bleibt absolut verarmt. Und dann kommt zurück. Ja. Der einzige, aber Marcuse war auch nicht Teil der Geschichte. Das Gleiche war das schon. Ja, er geht nach Israel, verdirbt sich mit allen sofort, ungefähr im Verlauf eines Jahres, und bleibt im Endeffekt auch in Israel absolut isoliert. Er spricht auch kein moderner Hebräisch, weil er es verachtet, spricht nur Deutsch. Ja, und so. Das heißt, wir haben mit einer merkwürdigen Konstellation zu tun. Ja. Die Leute mit einem unglaublichen universalistischen Anspruch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite mit einer unglaublichen Unfähigkeit, sich an sozusagen irgendwelche Prozesse anzuschließen. Ja. Sozusagen, letztendlich ist es so ein Kokon, ja, eine Atmosphäre, die aus der sie nicht raus können, ja, auch wenn sie wollen. Und das ist etwas Kafkianisches. Es hat etwas Kafkianisches, weil bei Kafka ist es ja auch nicht nur Angst und so, aber ein bisschen Hochmut. Ja. Er will respektiert werden, wie er ist, ja, letztendlich als Genie, und gegen einen Schüchtern. Er will, dass alle Frauen ihn lieben, ja, er will, dass die Herren ihn respektieren. und so weiter. Aber er weiß nicht genau, wie man das erreicht, weil er lebt in einer anderen Welt. Ja. Und so, die Kommunikation klappt irgendwie nicht. Ja. Es ist nicht so anders, die Kommunikation klappt nicht. Es gibt keine Kanäle. Und so reißt er einfach ab, ja, ohne irgendwelche Anschlüsse.
Das war mal, obwohl man dazu sagen muss, dass er wirklich erst dann abreißt, wenn es sozusagen sich das Happy End ankündigt. Wenn sich auf der einen Seite ihm sich neue Türen öffnen zu neuen Gesellschaften, Asya wird zutraulicher und zutraulicher, fängt an, ihn die ganze Zeit zu küssen und zu umarmen.
Ja, ja, genau.
Sein Widersacher ist krank und liegt die ganze Zeit im Bett und kann nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Und er reist ab.
Er reist ab, ja. Er reist ab, weil er weiß, dass es letztendlich nicht das, was er wollte. Ja. Er versteht, dass das nicht was er wollte. Und vielleicht weniger, es geht weniger um die Asse und also die ganze Karrierengeschichte. Aber es ist wahrscheinlich nicht der Start, in der er leben will. Ja? So,
die wenn ganze Geschäfte leer sind, das glaube ich, ist eigentlich
ja.
Schon bei, er beschreibt die Geschäfte und die sind alle leer und man kann überhaupt
nicht kaufen. Ja, genau. Ja, die Geschäfte sind alle leer. Das ist wahr. Ja. Es ist ein bisschen zu asketisch hier. Ja. Zu asketisch. Zu karg. Es ist überhaupt kein... Übrigens, man kann ja weitergehen, ja, sozusagen. Schauen Sie, avancierte Kreise der russischen Avantgarde, die in der Zeit nach wie vor gelten, ja, die waren schon sozusagen nicht an der Macht. Aber sie haben sozusagen die Atmosphäre im Lande, im Kulturmilieu, ja, weit mehr. Also all diese Meerholz und Eisenstein und Inhook und was auch immer. Das sind alles Suprematisten und Konstruktivisten. Das ist sozusagen einer und null Surrealismus. Null. Ja. Die russische Revolutionskunst war radikal geometrisch, radikal konstruktiv, radikal organisatorisch, technisch und technische Begeisterung erfüllt. Und mit unglaublicher Verachtung in Bezug auf das ganze Begehren und so weiter ausgestattet. Ja. Der eigentliche, was ist, ja, sie waren Reduktionisten, ja, sie wollten diesen ganzen Kram wegwerfen. Ja. Das war für sie alles Kitsch. Ja. Und wenigen hat es geliebt. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, in Deutschland gab es hier überhaupt keine Avantgarde in diesem Sinne. Also die Avantgarde die es war, ja, das war alles importiert. Ja. Entweder das war der einzige Ort, was der Bauhaus und alle Lehrer waren importiert, entweder waren es die Russen oder Halbrussen wie Mokhinas oder Lissitzki oder Kandinsky oder was noch. Oder das waren Holländer. Also in Holland gab es ja eine radikale Avantgarde, so das Teil. Und in Russland, ja, in Deutschland gab es ja gar keine. Ja, Expressionismus ist überhaupt keine Avantgarde.
Ja, so Oskar Fischer, ne?
Na, ein bisschen Dadaismus. Ja, ein bisschen Dadaismus. Aber man muss schon sagen, dass wenn man ein bisschen Dadaismus anschaut, sie haben sehr schnell eingeknickt. Ja. Schaut man Hans Richter schon 2 Jahre, nachdem er angefangen hat, war es schon alles weg und das war alles ein Neurealismus und so. Also es hat, Avantgarde hat nicht funktioniert in Deutschland. Entweder gab es sie nicht oder hat nicht funktioniert. Und nicht einmal der Surrealismus war eine richtige Avantgarde. Ja. Das war eher so eine Reaktion auf die Avantgarde. Ja. Das war eher so eine konservative Rückzug von der Avantgarde. Und das war aber noch avantgardistischer als alles, was in Duschen kam. Ja. Deswegen hat sozusagen Benjamin sich an den französischen Surrealismus angeschlossen, ja, weil es noch irgendwie avantgardistischer war. Wer versucht hat, an den russischen Konstruktivismus anzuschließen, das waren keine Künstler, das Intellektuelle, das waren Brecht, ja, und Ernst Jünger. Ja, also mit Arbeiter, totale Mobilisierung und so weiter. Er war auch mit Tretjakov, ja, hat Tretjakov gehabt und war ständiger Besucher der sowjetischen Botschaft. Ja.
Soll man Arbeiter wirklich lesen?
Ja, der Arbeiter ist eine typische konstruktivistische Utopie. Ja, nationalistisch gewendet, und so weiter, aber es ist 30er Jahre ist und so. Und er war in der rechten Kreisen. Aber er war in der Kreisen Nationalbolschewisten, ja, die dann später verboten wurden. Und die waren sozusagen von der Revolution so begeistert, von Russland so begeistert. Und er hatte sozusagen starke konstruktivistische Vorlieben, wie auch Speer. Ja, alle sind ein bisschen aus der Willi-Universität, ja. Alle sind ein bisschen aus der Ecke gekommen. Sind. Aber das waren wenige. Und Brecht in erster Linie. Ja. Brecht hat das alles sozusagen angesaugt und wirklich ganz erfasst. Aber Benjamin hat Brecht gar nicht gemocht. Ja. Adorno auch nicht. Ja. Das heißt, wenn man schaut auf diese kulturellen Grenzen, ja, die sind auch wichtig. Ja. Russland war avancierter, ja, ich meine nicht das System, ja, sondern avancierte Öffentlichkeit, ja, wo man sie verkehrt hat, war suprematistisch-konstruktivistisch, radikal-avantgardistisch. Das war nicht Benjamins Zeug. Er hat sozusagen die Modernität anders erfahren. Er war sehr surrealistisch eigentlich. Nicht zufällig war er befreundet mit Latein. Ja. Also es waren viele Unvereinbarkeiten. Auch ästhetisch. Er war nie nahe am Bauhaus. Ja. Nie.
Können Sie vielleicht noch etwas zu Benjamins Faszination über Puppen erzählen? Weil die ständig auftaucht überall.
Na gut, das ist typisch surrealistische Geschichte. Das ist alles kommt von Surrealismus vor allem. Ganze surrealistische Filme waren um die Puppen, um Bilder waren um die Puppen, Erzählungen waren um die Puppen. Das kommt auch mit Hoffmann, ja, schon in der deutschen Romantik. Aber diese sozusagen, diese Frage nach der Seele, ja, nach der Unterscheidbarkeit zwischen Automat und Seele, das ist sicherlich auch sozusagen unterschwelliger Grund für Kunstwerk im Zeitalter der technischen Bildsamkeit. Ja? Das heißt, wenn man sich. Was ist die Aura, was ist die Seele? Ja, das heißt, wenn durch die Reproduzierung, kann man bei der Reproduzierung des Körpers auch die Seele reproduzieren? Ja, das ist die Frage sozusagen, die hier stellt. Und das ist dann die Puppe. Ja? Die Puppe ist der Mechanismus der tendenziell, Cyborg, ja, das tendenziell den Menschen aussetzen kann, sind sozusagen körperlich analog zum Menschen funktionieren kann. Aber kann man sagen, dass wenn, sagen wir, die perfekte Puppe, ja, die perfekte Puppe, die vom Menschen nicht unterscheidbar sein könnte, wenn die geschaffen wird, kann man sagen, man kann sie vom Menschen unterscheiden. Sind das sicherlich Themen, die für die deutsche Kultur damaliger Zeit charakteristisch sind. Erstens diese Romanen von Golem und so, ja, die auch in der gleichen Zeit erscheinen. Aber der interessanteste Beispiel ist sicherlich Metropolis von Locke. Ja, wo eben um diese Puppe geht, es geht um die Frau, ja, die eine Maschine ist. Und zwar eine Maschine der Verfügung. Ja, die ist nicht Maschine, dieses Maschinenmann. Ja, interessanterweise man nennt sie Maschinenmann. Dieser Maschinenmann und diese Maschine, die ist nicht die Maschine zur Produktion der Ware. Oder nicht die Maschine als im Sinne des Computers zu lösen. Es ist allein Maschine der Verfügung. Also sozusagen, das ist die Freilegung der maschinellen Ebene des Begehrens. Ja, das Thema, das ja auch wiederum surrealistischer ist. Ja, es gibt einen interessanten Text von Krakau, ja, der auch zu dieser Gruppe gehört, ja, über den Unterschied zwischen Malerei und Fotografieren, wo er sagt, dass das Fotografieren, das heißt auf den Knopf gedrückt, ja, und zwar momentan, ist nichts anderes als eine absolute Maschine, erotische Maschine, ja, wo sozusagen das Maschinelle der menschlichen Erotik oder das Maschinelle der Sexualität sich unmittelbar anschließt bei der Maschinelle der Bilderproduktion. Ja, sozusagen. Die Malerei ist deswegen besser, weil es in der Malerei man unmittelbare Gratifikation ausschaltet und sich eine gewisse Zeit nimmt, um das Bild zu malen. Und diese Zeit nehmen, sozusagen, ist die Zeit der Trennung zwischen der Begehrung und seiner Erfüllung. An dem Augenblick, an dem ich das Fotoapparat, sozusagen der Apparat, einführe, da sozusagen momentan die Erfüllung des Begehrens befriedigt, weil das Bild unmittelbar entsteht und in Besitz genommen werden kann, wird sozusagen der menschliche Begehren selbst zur Maschine. Das Thema auch des französischen Surrealismus und das Thema auch von Metropolis von Locke. Ja. Es ist nicht interessant, wie das alles gezeigt wird. Ja. Es gibt diesen Erfinder, ja, dass Sie sich erinnern, ja, es gibt diesen Erfinder und dieser Erfinder hat diese Fabrik gemacht. Ja. Und dann irgendwann wird es mehr und mehr klar, dass diese Fabrik so maschinenhaft ist, ja, dass sie den Erfinder nicht mehr braucht. Sozusagen, er wird durch diese Maschinelle, diese Maschine im Grunde ausgeschaltet. Und dann entsteht Gewerkschaft, ja, dann entsteht die Gewerkschaft, also sozusagen Apotheose. Diese Maschine, eigentlich die Gewerkschaft ist auch ein Feind von Benjamin, ja, hasst die Gewerkschaft, genauso wie Lange. Zunächst einmal, bei Lange ist es kompliziert, entsteht die Gewerkschaft. Die Gewerkschaft ist sozusagen der Sieg der Maschine über ihren Erfinder, ja, weil statt der Erfinder, ja, kommt die Gewerkschaft, ja, die das alles kontrolliert. Und dann erfindet er diese Maschine der Verfügung, ja. Diese Maschine der Verführung muss das Maschinelle der Sexualität aktivieren, um die Gewerkschaft zu entkräften. Ja, sie präsentiert sich als Gewerkschaftsführerin, ja, und wird ein bisschen modelliert, entsprechend Rosa Luxemburg, ja, eine passionierte Frau, ja, die Interessen der Arbeiter vertritt, aber eigentlich verführt sie die erotisch. Ja. Das heißt sozusagen, er erfindet die Möglichkeit, die Gewerkschaft zu dekonstruieren, ja, indem man, wenn man schon im Sinne der Allegorie, indem man sozusagen die Allegorie der Gewerkschaft in ein Symbol verwandelt. Ja, nicht wahr? Die Frau kann auftreten als Allegorie der Freiheit, ja, oder der Arbeit, ja, aber wenn sie plötzlich aus der Allegorie zu Symbol wird, das heißt körperlich wird, und beginnt sozusagen zu verführen, dann plötzlich werden diese Energien sozusagen von der kommunistischen und sozialdemokratischen Bewegung abgelehnt und dann alles versinkt in der Verführung und dann kann dieser Erfinder die Macht übernehmen. Dann der denkende Arbeiter, ja, der Vorarbeiter, ja, der das durchschaut, tötet sie und verbrennt, ja, wie eine Hexe. Ja, er tötet und verbrennt die Maschine. Und dann kommt wieder die Gewerkschaft hoch und macht einen Sozialvertrag mit der Arbeitsführung. Ja. Und Erfinder, er stürzt sich oder wird gestürzt, glaube ich, vom Dach her. Das ist eine Konstellation, die sehr interessant ist, weil die praktisch alles beschreibt. Also die Frage ist, wie verhält sich die Maschine zu Begehren? Und schon sozusagen Freud hat die Sexualität so etwas wie eine Dampfmaschine vorgestellt, die eigentlich die entweder sozusagen rein sexuell funktioniert sozusagen oder wenn der Dampf nicht rauskommt, ja, dann entsteht diese Dampfdifferenz, die dann umgeleitet werden kann in die Kultur schaffen. Ja, sozusagen Zivilisation ist dieser zusätzliche frustrierte Begehren, das durch die Sublimierung umgeleitet wird und daraus, ja, und daraus entsteht alles. Das ist schon eine fabrikmäßige Vorstellung von der Kulturproduktion, die dann, wenn man sie sozusagen bildlich umsetzt, genau so aussieht wie Metropolis von da eigentlich. Ja? Man schafft sozusagen diese Mechanismen der Begehren und diese Mechanismen der Begehren entweder werden befriedigt, aber wenn sie befriedigt werden, dann auch durch eine Maschine der Befriedigung, ja, also diese falsche Prophetin, oder sie werden frustriert. Wenn sie frustriert werden, werden sie zur Gewerkschaft. Das ist so eine Analyse der Begehrungsökonomie, die in dieser Zeit fast vorherrschend war, zumindest in den Kreisen, an die sich Benjamin orientiert hat. Auch in Bezug auf die Puppe, ja, diese Puppefigur. Ja. Nur die Sowjetunion war schon die Gesellschaft, nachdem die Puppe verbrannt war. Und das war für ihn sicherlich nicht so. Aber dieses maschinelle, entseelte Sexualität, ja, wurde auch interessanterweise assoziiert bei Krakau und Österreich, ja, mit Foto und Film. Es spricht auch genauso wie Benjamin dann später über dieses körperliche Testieren beim Film. Und alle diese Geschichten, die alle diese erotischen Dimensionen. Der Gedanke wurde nicht erschlagen, sondern hat ein Interview gegeben, das heißt ein Buch erschienen ist, der Gedanke in Moskau. Und dort sagt er, dass es diese Genre gibt, sozusagen in die Heime des Kommunismus zu reisen und dann zurückzukommen und zu erzählen, was man gesehen hat. Er ist nach Moskau gegangen nach der Abschaffung des Kommunismus. Und er hat gesagt, sozusagen, er weiß nicht, was er sagen kann, sozusagen, weil in dieser Saison kann er nicht mehr schreiben, weil der Kommunismus ist ja weg. Eine andere Tradition nach Russland zu kommen, gibt es ja nicht. Ja. Und er ist nicht jemand, der eine Tradition begründen kann. Ja. Er ist jemand, der auf die Tradition reagiert. Und er kann nur sozusagen reflektieren über die Unmöglichkeit, ein Reisebuch so wie Benjamin zu schreiben. Er sagt das sozusagen. Dieser Reisebericht, das Tagebuch ist unmöglich geworden. Weil was wichtig ist und sozusagen ist, dass man in einen anderen Raum fährt, doch letztendlich. Ja. In den Raum des Kommunismus und alles, was dort passiert, bekommt eine gewisse Bedeutung. Auch dadurch. Aber jetzt ist es nicht mehr der Fall und man weiß nicht sozusagen, wie man ein solches Buch schreiben soll. Er wurde gefragt, ob er ein Buch schreibt von sich aus, ja, über seine Reise. Und er hat gesagt, er kann nur reflektieren über die Unmöglichkeit, ein Buch über die Moskauer Reise zu schreiben. Und das ist richtig, ja, weil alle Bücher, die. Also, ich habe echt keine Bücher gelesen, deswegen über die Reise nach Moskau. Aber ich habe Rezensionen gelesen. Ja. Ich weiß, dass sie zu sagen falsch sind. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass die jetzt nach Moskau reisen, immer sozusagen auf die Zeichen reagieren. Auch die Zeichen der sozusagen nicht-kommunistischen oder des Westlichen, die dort auftauchen. Ja, das heißt, ah ja, da gibt es ja das und jenes und bestimmte Restaurants, und, aber auch McDonalds und Banken und Geschäfte und Positionen. Und es bedeutet, dass eben diese sozusagen Reise in einen anderen Raum nicht gelingt. Ja, da hat er wieder recht. Man fährt dahin und letztendlich reagiert nur darauf, was man schon gesehen hat und auf die Tatsache, dass das auch dort aufgetaucht ist. Ja. Aber man sozusagen, es gibt keine Möglichkeit, darüber hinaus zu gehen, ja, oder irgendwas anderes zu entdecken. Oder man geht dann nach Sibirien und beschreibt ja, wie kalt das ist. Ja. Aber kalt ist es ja auch in anderen Plätzen. Ja, es gibt auch andere Plätze. Es ist eigentlich unspezifisch. Das Spezifische von Russland war der Kommunismus. Ja. Und nachdem der Kommunismus ist weg, ist Russland sozusagen unspezifisch geworden. Man kann sozusagen daraus kein Buch machen. Außer dass man sagt, dass sozusagen die letzte Erkenntnis ist, dass alles das, was sonst auch gibt. Aber dieser Kommunismus ist sicherlich nur deswegen interessant, weil man für sich das Problem entscheiden wollte, ob man sich dem anschließt oder nicht. Das heißt, ohne diese persönliche Sorge, ohne diese Ungewissheit und eine Option oder eine Chance, doch in diese Richtung zu gehen, wäre die Spannung nicht da. Deswegen sage ich, dass sozusagen das Kafkianische dabei ist, eben Anschluss zu finden. Ja. Kafka ist auch eine Metapher von Anschluss zu finden zum Reich Gottes. Ja. Sozusagen, das war oft thematisiert. dass man sozusagen, man kommt ins Reich Gottes eigentlich, ja, aber man findet keinen Anschluss. Ja. Das war die eigentliche Angst, ja, dass man sozusagen, man ist dort, man ist angekommen, aber irgendwie findet man sich dort nicht zurecht. Ja. Das ist sozusagen die letzte Beleidigung. Und kafkianische Romane beschreiben diese letzte Beleidigung, also die metaphysische Enttäuschung. Ja, weil man denkt immer sozusagen, jetzt leide ich und so weiter und so fort, also ich meine, ja, religiös sozusagen, jetzt leide ich und so weiter, aber dann kommt die neue Zahl, die messianische Zahl, dann wird alles sozusagen neu, dann wird die Welt neu, neue Himmel, neue Erde, und so. Aber man kann sich auch vorstellen, du siehst das alles, und das gefällt dir nicht. Das ist zwar alles da, alles ist so schön, aber irgendwie, du findest dich irgendwie konsterniert, fehl am Platz, ja, und eigentlich depressiv. Ja, also. Und es ist irgendwie so das Gefühl, ja, ich bin angekommen, Proletariat hat gesiegt, ja, alles ist irgendwie in Ordnung, Bourgeoisie abgeschafft. Alles ist irgendwie okay, ja. So. Aber ich persönlich fühle mich dabei nicht so ganz glücklich. Ja. Es ist schwer zu sagen, woran liegt es, ja, liegt es am Land, liegt es an mir. Aber irgendwie so ganz passen wir nicht gut zusammen. Ja, das ist so eine. Dann kommt Gott auf, dann kommt ins Reich Gottes und sagt, ach, vielleicht Gott hat ein bisschen anderen Geschmack. Ja. Vielleicht ist es ein besserer Geschmack, ja, aber es ist nicht mein Geschmack. Ja. Ich mag mehr französische Geschäfte, ja, was ich persönlich halt belange. Ja, Gott nicht unbedingt, aber ich schon. Ja. Ja. Ja, ja.
Kann man das
irgendwie lesen? Das ist eine interessante Frage. Man weiß aus den Erinnerungen der Freunde von Kafka, dass er bei der Lektüre seiner Texte von seiner Romane ständig gelacht hat. Und ein paar Mal sogar so gelacht hat, dass er vom Stuhl gefallen ist und konnte nicht weiter lesen. Also ihm schien das wahnsinnig komisch zu sein. Wobei, wenn wir das lesen, wissen wir nicht. Ja? Das ist so ein gewisser Zustand der Ungewissheit. Was ist die Ironie? Ja? Das ist der Zustand der Ungewissheit. Ja? Dass man weiß es nicht so richtig. Ja? Und, eben. Und darüber kann man lachen, ja. Oder man kann daraus depressiv reagieren. Ja? Und ich glaube, das ist beides. Es ist beides. Es gibt sicherlich einen Unterton des Lachens und des Ironischen. Es gibt aber eine gewisse Depression, die eben dadurch kommt, dass diese messianische Versprechen sich für ihn persönlich nicht erfüllt hat. Ja? Und die Frage ist, wer hat Schuld daran? Ja? Ist es so, dass das messianische Versprechen, das für alle passt, für mich nicht passt. Ja? Das ist so eine, vielleicht bin ich ein Insekt, ja? Vielleicht bin ich ein Monster. Ja? Vielleicht ist es für alle da, aber für mich persönlich nicht. Ja? Oder vielleicht ist es so, dass die Tatsache, dass es für mich persönlich nicht ist, vielleicht ist es ein Zeichen, dass es generell keine ist, weil wäre es eine Versprechen zu erfüllen, dann wäre es auch für mich ein Versprechen zu erfüllen. Also es ist so ein gewisser, und dann lacht man darüber, ja, was soll man eigentlich tun? Es ist eine tiefere Enttäuschung, ja, das ist nicht die Enttäuschung in der Realität, das ist die Enttäuschung in ihrer Überwindung, ja, das ist ein weiter Schritt im Enttäuschtsein. Und darauf kann man nur ironisch nehmen.
Ja, es gibt irgendwie auch so Reiseberichte von Deutschenko, dass er nach Paris gefahren ist. Und da schreibt er irgendwie so die umgekehrte Situation, dass er vollkommen diese Wartewelt im Grunde genommen beachtet.
Von wem? Ah, von Deutschenko. Ja. Es gibt diese berühmte Pariser Briefe. Genau, das beschreibt genauso das, was, aber mit richtigem Hass. Ja. Ja. Übrigens, Rodchenko war, um sozusagen das nicht interessante Kommentar, das sehr gut zeigt, was Benjamin sozusagen stutzig macht, ist, dass er hat an seine Frau diese Briefe geschrieben, das waren zunächst einmal Privatbriefe, und dann wurden sie publiziert von Lev, und dann wurde er gerügt von der Parteiorganisation, dass sein Hass auf diese Warenproduktion in Frankreich eine gewisse Geringschätzung und Verachtung des französischen Proletariats gegenüber zum Ausdruck bringt. Und ein russischer Nationalismus. Er wurde bezichtigt von der engstirnigen sowjetischen Nationalismus, der Solidarität mit der Arbeiterklasse in anderen Ländern missachtet und das fremde Proletariat sozusagen nicht respektiert, weil alle diese Waren sind doch nicht letztendlich für Bürgertum, sondern vom Proletariat hergestellt. Ja, und so muss man die auch zwar kritisch, aber nicht so verachtend und hasserfüllt charakterisieren. Diese sozusagen Ausgewogenheit, ja, du versuchst es dann richtige Haltung zu finden, das hat Benjamin auch sehr irritiert, meinte, das ist der Konterrevolutionär, aber, oder zumindest restaurativ. Aber Rodchenko ist tatsächlich der Fall, und so kann man sagen, ich habe von Anfang an gesagt, ja, dass das Problem von Benjamin war zum großen Teil auch, dass er nicht nur im Konflikt war mit dem Leben des sowjetischen Systems, sondern auch er war im Konflikt mit avancierten Künstler und intellektuellen Kreisen in Russland. Ja. Er war sozusagen, seine Sensibilität war surrealistisch und ihre Sensibilität war suprematistisch, konstruktivistisch. Ja. Und das ist der andere künstlerische Sensibilität. Ja. Er hat sozusagen in dieser wahren Welt eine Möglichkeit sehen wollen, so etwas wie eben die Maschine des Begehrens zu analysieren und sozusagen anonyme Gesetze der Leidenschaft und des Fetischismus und so weiter. Und die Russen wollten das einfach wegwerfen, ja, und ersetzen durch gefühlsneutrale, konstruktive Strukturen, die generell nicht besetzt werden könnten, ja, sozusagen. In einem Brief schreibt, ich glaube schon 1911, ja, schreibt Malevich ein sehr interessanter Satz: Ich erlaube nicht und werde dagegen kämpfen, dass man schwarze Quadrats als Matratze für Liebe machen benutzt wird. Ja. Weil jemand hat gesagt, man kann dieses schwarze Quadrat auch für Lieben benutzen. Ja. Also er hat das mit Nachdruck abgelehnt. Man durfte keine Gefühle haben in Bezug auf diese. Ja, das war etwas, was alle Gefühle transzendieren sollte. Ja, das sozusagen das ganze Begehren neutralisieren sollte. Er hat sich interessiert für das Neutralisieren des Begehrens. Ja, für einen Schritt über das Begehren hinaus. Und das ist eine völlig andere Einstellung. Eine asketische, reduzentische Einstellung, unsurrealistische Einstellung. Der Benjamin war anders.
Aber irgendwie, also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass diese Spannung zwischen Surrealismus und Konstruktivismus immer noch vorhanden ist. Also wenn man das so auf die Wartenwelt heute überträgt, oder irgendwie ist das. Also entweder man hat so eine kalte Funktion die sozusagen auch als Wert verkauft. Also
ja.
Also Minimalismus und
ja, genau.
Genommen ist es ja auch irgendwie so ein Versuch, Gefühle zu so einem schwarzen Blatt zu entwickeln. Also als Mehrwert. Also die Reduktion als Mehrwert.
Ja, absolut, ja. Das stimmt, ja. Wenn man amerikanische Situation nimmt mit Clement Greenberg und so, eben Minimalismus, Konzeptualismus, ja, das waren auch systematische Versuche, sozusagen das Begehren zu überwinden und reine Objektivität, nicht zur Funktion, sondern reine Objektivität, reine Präsenz, das schwarze Quadrat, eben das schwarze Kub, reine Präsenz, geometrische Präsenz in der Welt sozusagen völlig jenseits jedes Begehrens zu etablieren und sozusagen das Objekt nicht zuzulassen, dass das Kunstobjekt zum Objekt des Begehrens wird. Ja, sozusagen das Spiel des Begehrens hinter sich zu lassen. Und als in den 70er Jahren die Reaktion gegen diese Richtung, gegen diese als formalistische angesehene Richtung aufkommt in Amerika, dann argumentiert man weitgehend mit dem Surrealismus. Ja? Man beginnt in den 70er Jahren, 80er Jahren massiv Breton zu übersetzen, Bataille und so weiter. Das heißt, die Reaktion gegen diesen Formalismus war die Reaktualisierung des Surrealismus und auch Benjamin ist der bekannt geworden in der gleichen Zeit in Amerika. Sicherlich kann man sagen, dass man eine gewisse Unterscheidung treffen kann, da bin ich einverstanden, zwischen Konstruktivismus ist weiter im Sinne des Wortes, dass er versucht, sozusagen die Kunst jenseits des Begehrens zu etablieren und das Verständnis von der Kunst als spielende Begehren. Das wäre dann eher so realistisch. Okay, ich möchte ja.